Ich habe hier nochmal was mitgebracht, eine Klopapierrolle, dass man da so ein bisschen mal überlegt, aha, alles, was da reinpasst, ist tatsächlich verschluckbar oder ist etwas, was man bis zum dritten Lebensjahr auf jeden Fall aus Reichweite der Kinder entfernen sollte.
Super Tipp. Also man geht mit einer Klorolle rum und alles, was man da durchstecken kann, muss weggeräumt werden. Alles, was größer ist, kann man liegen lassen.
Genau, richtig.
Cool.
So, genau. Also gut, das andere, was man liegen lässt, dann sollte man natürlich schon gucken, dass es nicht gesundheitsschädlich ist, wenn es ins eine Vergiftung oder so geht, aber vom Verschlucken her an sich, das gibt richtig so Kleinteile-Tester. Aber wie gesagt, da kann man super gut eine Klopapierrolle nehmen.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute geht es hier um Erste Hilfe im Säuglingsalter. Wenn ich Geburtsvorbereitungskurse gebe, frage ich zu Beginn immer die Erwartungen an den Kurs ab, und erstaunlicherweise kommt in letzter Zeit immer häufiger das Erste-Hilfe-Thema auf. Und ich kann es irgendwie verstehen, weil Unfälle und Krankheiten sind ja Teil des Lebens und wir können unsere Kinder nicht immer vor allem bewahren. Die werden mal Fieber haben, vielleicht mal runterfallen. Und dann ist einfach gut zu wissen, wie man gut darauf reagiert. Die Folge soll euch also auf keinen Fall Angst machen, sondern euch im Gegenteil stärken, damit ihr gut gewappnet seid, wenn mal was passiert. Heute geht's hier also um die Fragen, was mache ich, wenn mein Baby Fieber hat? Was, wenn mein Kind irgendwas verschluckt hat, was es nicht verschlucken sollte? Was, wenn mein Baby mir irgendwo runtergefallen ist? Vielleicht auch reden wir übers Ertrinken oder so lapidare Sachen wie ein Insektenstich, was ja aber auch durchaus manchmal so ein bisschen dramatischer sein kann. Das alles ist nicht wirklich Teil eines Geburtsvorbereitungskurses, aber natürlich sind diese Was-machst-du-wenn-Fragen auch total wichtig. Und deshalb habe ich mir heute wieder eine ganz tolle Gesprächspartnerin eingeladen. Sie ist Krankenschwester mit Berufserfahrung aus dem Bereich Notfallmedizin und ist Mutter zweier Kinder. Und vor allem gibt sie ganz regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse für Eltern. Herzlich willkommen, liebe Juliane Kux.
Dankeschön, hallo.
Ja, ganz toll, dass du da bist. Juliane, du hast Lütt und Safe gegründet und bist eigentlich ständig unterwegs, um Eltern zu schulen, in Notfallsituationen gut ausgerüstet zu sein.
Ja, stimmt, genau. In Hamburg vor allen Dingen, in Präsenz halt eben unterwegs, so in den Hebammenpraxen, Kinderarztpraxen, auch bei den Familien zu Hause, um einfach so ein bisschen Sicherheit zu streuen und das Bauchgefühl vor allen Dingen auch so ein bisschen zu stärken und zu sagen, so schnell passieren die großen Sachen zum Glück nicht, aber auch zu sensibilisieren, worauf sollte ich zu Hause achten. Und genau, es macht unheimlich viel Freude, es ist eine ganz tolle Zielgruppe, die ich da zum Glück habe, genau.
Ja, ganz toll. Ich glaube ja auch immer, ein Erste-Hilfe-Kurs ist zwar eigentlich dafür da, wenn was passiert, aber eigentlich ist es auch schon Prävention, ne? Weil es einen sensibel macht für die Dinge, die so passieren können.
Total. Und das ist also auch als Mama mit meinen Kindern, ging es mir natürlich genauso. Dann passiert doch mal was Kleineres und dann kriegt man erst so einen Blick dafür und denkt, ach, das hätte ich vielleicht mal absichern sollen und das den Eltern eben auch mitzugeben. Und man kann einfach wirklich so vieles vermeiden. Ganz wichtig ist mir immer in den Kursen zu sagen, es ist nicht der richtige Weg, einen Hochsicherheitstrakt zu bilden oder die Gummizelle, sondern einfach die Kinder auch zu begleiten, ne? Und zu sagen, eine Ja-Umgebung zu schaffen. Aber bei jedem Thema im Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder gibt es natürlich Dinge, wo man sagt, die sollte man in jedem Fall dann auch gut verstauen und gut im Auge eben auch haben, genau.
Ja, total. Also wir sprechen heute über Erste-Hilfe bei Babys, also bei den ganz Kleinen und wirklich auch so im ersten Lebensjahr. Und ja, wie gesagt, man will seine Kinder immer vor all diesen Dingen bewahren, aber natürlich passieren Sachen. Also mir ist das auch passiert, ne? Meine Tochter ist uns mal vom Sofa geflutscht und meinem Sohn habe ich mal den Finger so ganz schlimm eingeklemmt, weil der hat den hinten in die Küchenschranktür so reingeschoben und ich habe die Tür zugemacht, ich habe das nicht gesehen. Ne? Oh, das war eine ganz schlimme Situation damals. Und ich glaube, alle Eltern können von solchen Dingen berichten.
Absolut. Ja, und ich finde es vor allen Dingen auch so wichtig, dass die Leute drüber sprechen, ne? Dass es nicht so ein Tabuthema ist. Ja. So nach dem Motto, bei uns passiert nie irgendwas.
Ja, genau.
Es ist im schnelllebigen Alltag einfach, es passieren Dinge. Die Kinder erkunden die Welt und es passieren einfach Dinge.
Mhm. Ja, voll. Und was sind aus deiner Erfahrung die häufigsten Unfälle, so auf die
vorbereitet
sein sollten?
Ja, kann man so ein bisschen differenzieren. Ne? Es gibt natürlich zum einen die Situationen, die infektbedingt sind, zum Beispiel so ein Pseudokruppanfall, so ein nächtlicher Husten zum Beispiel, ein Fieberkrampf, der bei einem hohen Fieber oder bei einem schnell ansteigenden Fieber eben auch entstehen kann. Und dann, was du meintest mit Unfällen, klar, das Klassische, der Sturz vom Wickeltisch zum Beispiel oder eben auch aus einer Höhe, weil man das Kind irgendwo abgelegt hat und denkt, ach, das bewegt sich ja noch gar nicht, da passiert ja noch nichts und dann fängt es eben doch an, sich zu drehen. Die sagen uns ja gemeinerweise auch nicht, hey, heute kann ich mich auf den Bauch drehen, morgen mache ich dies und jenes. Die machen genau die Stürze auf den Kopf, ne? Also Fallneigung des Kindes und gerade umso kleiner sie sind,
ja, der Kopf ist schwer.
Und es reicht ja wirklich aus, wenn die so ein bisschen über eine Bettkante zum Beispiel gucken, zack, wird der ganze Körper hinterhergezogen. Also solche Geschichten. Dann kommen natürlich die kleineren Notfallgefahren, wenn die Kinder von der flüssigen zur festen Nahrung kommen. Thema Nummer eins, glaube ich, für alle Eltern, Großeltern und betreuenden Menschen. Wenn das Kind sich verschluckt, wo man immer so ein bisschen differenzieren muss, natürlich auch verschlucken und aspirieren. Das bedeutet also, dass etwas die Atemwege so verlegt oder in die falsche Röhre, nämlich in die Luftröhre gerät. Also durch kleinteilige Sachen, aber eben auch beim Essen. Und wo, glaube ich, immer wieder zu hören ist, wie viel Panik dahinter ist.
Ja, klar.
Dann komm ich aber immer um die Ecke und sage, hey, die Kinder sind so kompetent. Die zeigen uns mit ihren kleinen Schutzmechanismen ganz oft schon den Weg. Mhm. Und dann geht es ja auch wieder um das Begleiten. Aber das sind so die Themen vor allen Dingen, ne? Und Ertrinkungsunfall, was du anfänglich auch gesagt hattest, so dieses Thema Wasser. Wasser ist magisch für Kinder, ist ja auch ein ganz tolles Element. Obwohl das eine magst, das andere vielleicht nicht so sehr, kommt auch mal drauf an. Aber auch da sollte man natürlich einige Sachen einfach nochmal zu wissen. Und man ganz klar sagen kann, die Menge des Wassers ist da nicht so ausschlaggebend. Ne?
Ja, das geht genau. In der Pfütze. Na, jetzt sind wir schon voll eingestiegen. Ja. Gut, also lass uns mal richtig starten.
Ja.
Ich dachte mir, wir fangen mit so Sachen an, die wirklich jeder eigentlich mal kennenlernt. Und zwar, was mache ich, wenn mein Baby Fieber hat? Das kommt ja einfach irgendwann vor, jetzt sei es durch Zahn, durch einen Infekt. Es gibt schon eine Podcast-Folge zu Infekten, das ist die Folge 36, also könnt ihr gerne nochmal reinhören. Aber genau, Fieber ist einfach so ein Dauerbrenner. Lass uns mal kurz über Fieber sprechen.
Dauerbrenner, da hast du vollkommen recht.
Genau.
Passt so gut.
Passt irgendwie.
Ist wirklich etwas, was auch ganz häufig Angst macht. Und ich kann, da differenziere ich auch immer so ein bisschen mich als Fachkraft und dann als Mutter, so die ersten fieberhaften Infekte bei meinen Kindern. Was habe ich mitgelitten? Na, da liegt man neben diesem kleinen hitzigen Körper. Und sich dann aber, so dieses sich wirklich zu sagen, Fieber an sich ist was richtig, richtig Gutes.
Genau.
Dass man einfach wirklich das versucht, positiv zu nehmen, weil die großen Menschen fiebern ja irgendwann nicht mehr so wirklich und hängen mit dem gleichen Infekt, den das Kind irgendwie hat, wochenlang herum. So, weil wir eben nicht ab einem gewissen Zenit alle Krankheitserreger rausschmeißen und dann da auch noch immungestärkt rausgehen sozusagen. Ja. Und bei den Kindern ist ja alles noch im Aufbau. Und da kann man eigentlich sagen, die haben den Infekt dann auch ganz schnell wieder zack und weg und sind wieder fit. Und man denkt, huch.
Genau, der Körper macht da eigentlich gerade was ganz Gutes. Ne?
Total. Und trotzdem, man leidet halt einfach mit. Ich finde, es ist immer wichtig, wir haben keine Sorge vor dem Fieber, sondern wir haben viel mehr Sorge vor dem Infekt, der dahinter steht. Also das Kind im Ganzen zu sehen. Das heißt, hat mein Kind jetzt Fieber, also ich merke, es will mehr gestillt werden, will mehr kuscheln, will mehr, nur man merkt, es ist so ein bisschen nörgelig, dann fühlt es sich plötzlich warm an. Klar, erstmal die Temperatur zu messen, da ist natürlich die sicherste und genaueste Messung einfach rektal, also im Po mit einem digitalen Fieberthermometer zu messen. Und wenn es dann auffällt, sich so ein bisschen überlegen, in welcher Zeitspanne bin ich gerade. Also bei den kleinsten Neugeborenen sollte das Fieber wirklich ab 38 definitiv ärztlich gesehen werden und abgeklärt werden. Denn da können manchmal, muss ja nicht gleich das Schlimmste sein, aber manchmal wirklich Infekte dahinter stecken. Da braucht man einfach eine Diagnostik und Therapie. Und nachher bei den größeren Kindern, also wenn man so um und bei 6. Lebensmonat, wenn man da spricht und sagt, das Fieber ist so mäßig und das Kind an sich ist gut drauf. Und man sieht es.
Das trinkt noch gut, das reagiert auf einen,
reagiert,
das
ist rosig und so weiter. Dann kann man tatsächlich auch sagen, okay, dann lasse ich das Kind auch mal ein bisschen fiebern, wenn es sich wohlfühlt. Also es geht eher bei der Fiebersenkung vor allen Dingen darum, dem Kind Schmerzen zu nehmen.
Ja.
Und ich bin ja nun examinierte Krankenschwester aus der Notfallmedizin und bin da auch sehr schulmedizinisch natürlich immer unterwegs gewesen, 11 Jahre lang. Seitdem ich Kinder habe, sage ich mir auch immer, ach, ich finde das ja auch ganz gut, wenn man den Kindern ein bisschen anders helfen kann und nicht immer gleich die Chemiekeule rausholen muss. Okay, ich schaue mal, kommt es damit gut zurecht? Nichtsdestotrotz zu sagen, wenn ich Kopfschmerzen habe, greife ich auch zu einer Tablette, weil ich mich einfach nicht wohlfühle. Und wenn mein Kind sich quält, in Anführungsstrichen, dann macht man natürlich auch überhaupt nichts falsch, wenn man dann Fieberzäpfchen zum Beispiel gibt.
Ja, genau.
Das so ein bisschen dazu. Also das
aber ruhig, wenn es dem Kind gut geht, das auch ein bisschen aushalten, weil der Körper macht ja in dem Moment die Keime platt, die da gerade wirbeln. Und wenn man das Fieber jetzt drosselt, dann muss der auch irgendwie letztendlich wieder von vorne anfangen. Ne? Der muss wieder neu hochheizen und manchmal verlängert man damit auch nur das Leiden. Insofern muss man immer abwägen, wie geht's dem Kind? Ist das noch okay? Kann ich das Fieber noch ein bisschen lassen? Oder geht's dem jetzt wirklich nicht mehr gut?
Was ich tatsächlich auch des Öfteren mal erlebt habe, und das ist, wenn das Kind nur Fieber hat und es eben mit diesem Fieber so schlecht geht, das tatsächlich auch ärztlich abklären zu lassen, weil wenn so ein Harnwegsinfekt zum Beispiel dahinter steckt, das kriegen viele Eltern manchmal gar nicht mit. Die sehen dann nur, oh, mein Kind hat Fieber, fühlt sich schlecht, aber es hat keinen Schnupfen, keinen Husten und so weiter. Dass man da nochmal guckt, wie viele feuchte Windeln sind da, wie sieht der Urin aus, riecht es irgendwie auffällig, dem Kind geht schlecht. Natürlich dann bitte auch großzügig mit einem Säugling zum Kinderarzt, in die Kinderarztpraxis zu gehen und dann einmal gucken zu lassen. Aber wie du sagst, fühlt es sich an sich eigentlich gut. Und gerade beim Zahnungsprozess ist es ja manchmal, gibst du dem Kind nochmal einen nassen Waschlappen, wo es ein bisschen drauf rumkauen kann und ein bisschen das gekühlt werden kann. Kann man das ganz gut einfach wirklich so begleiten.
Wenn man sozusagen weiß, aha, das ist ja der Grund. Ich weiß ganz genau, was der Grund ist für dieses Fieber.
Ja.
Dann ist es nochmal was anderes. Ja.
Genau.
Wo ja viele immer große Angst davor haben, ist so ein Fieberkrampf. Vielleicht kannst du da ja noch
Da erzähle ich gerne was zu. Das ist wirklich eine Situation, die man auch niemandem wünscht, weil die einfach optisch und beim Begleiten einfach ganz, ganz furchtbar ist. Man muss ganz klar sagen, also die familiäre Disposition, das heißt ein erstgradiges verwandtes Geschwisterkind, zum Beispiel die Eltern in eigener Kindheit und so weiter. Es muss nicht immer die familiäre Disposition sein, aber es sind deutlich mehr Fallzahlen eben betroffen, also Kinder davon betroffen, wo es eben bekannt ist in der Familie. Und das ist natürlich eine Situation, also da muss man sich ja vorstellen, dann steigt das Fieber in einer Schnelligkeit und der Körper von den betroffenen Kindern, Säuglingsalter bis zum 4., 5. Lebensjahr, da wächst sich das so langsam dann aus. Aber in dem Moment sagt sich der Körper, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Also was ist denn da denn los? Und macht alle Schutzmechanismen dicht. Das heißt, dass von oben die Steuerzentrale, also ne, im Gehirn sage ich immer, alle Schotten dicht macht und das Kind anfängt zu krampfen. Wenn man mal einen epileptischen Anfall gesehen hat, dann weiß man, glaube ich, schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Es sieht einfach furchtbar aus und man kommt sich auch ganz oft sehr hilflos vor, weil man immer das Gefühl hat, ich kann gar nicht so richtig viel machen. Aber darum geht es eigentlich, dass man in dem Moment das Kind absichert und da kann man schon sehr viel machen, indem man schaut, dass es sich nicht angenommen...
Dass es sich nicht wehtut, noch zusätzlich.
Genau, sich verletzt. Wenn es auf meinem Arm liegt, dann ist so der erste Impuls von uns Eltern ja auch häufig, ach, ich möchte das Kind am liebsten ganz doll festhalten, weil das macht so komische, zuckende Bewegungen. Die Kinder werden entweder ganz steif, manchmal auch so zyanotisch, das bedeutet so bläulich im Gesicht, bläuliche Lippen, hören kurzzeitig auch mal auf zu atmen und fangen dann mit so Muskelkontraktionen, also die Muskulatur fängt an, sich so zusammenzuziehen mit diesen zuckenden Bewegungen. Speichel bildet sich manchmal vom Mund, weil die Zunge eben ein großer Muskel ist, der das Ganze, den Speichel eben schaumig rührt und so weiter. Ich glaube, ich muss es nicht weiter aus... Also es ist, man kann es
nicht
vorstellen.
Man wird es erkennen,
wenn es passiert. Man kann es erkennen und es ist einfach ganz schrecklich. Aber in dem Moment das Kind nicht zu fixieren, nicht festzuhalten, abzusichern, dass es sich nicht verletzen kann. Und dass man dann natürlich eben auch schaut, schnellstmöglich den Notruf, die 112 europaweit eben auch anzurufen. Denn der erste Fieberkrampf sollte natürlich immer einmal ärztlich abgeklärt werden und also geschaut werden. Man schaut, wenn das Kind aufhört zu krampfen, so ein unkomplizierter Fieberkrampf, dann ist eben nach 3 bis 4 Minuten ungefähr vorbei. Eine Zeit, die den Eltern wie Stunden
ewig vorkommt.
Und dass man dann aber schaut, dass man das Kind auf die Seite lagert, damit der Speichel eben ablaufen kann. Das Kind entspannt sich, es wird einmal wieder zu sich kommen. Wahnsinnig erschöpft sein, ist natürlich total anstrengend für so einen Organismus, was da gerade passiert ist. Und dass man dann eben, wenn der Rettungsdienst kommt, und das ist auch der Moment, wo es dann oftmals erst festgestellt wird, dass es wirklich ein Fieberkrampf war. Denn die Rettungsmenschen, die kommen da und sagen, haben sie da eigentlich mal Fieber gemessen? Das Kind fühlt sich so warm an und so weiter. Und dann wird man, okay, dann kommt man in die Klinik. Und ein Tipp ist da im Übrigen auch immer nochmal, der diensthabende Arzt oder die diensthabende Ärztin in der Notaufnahme stellt meistens als allererstes gleich die Frage, wie lange hat es denn gedauert? Und man hat in dem Moment 0,0 Zeitgefühl
dafür.
Ich glaube auch so mal unter uns, dass man in dem ersten Fieberkrampf es nicht schafft, daran zu denken, auf die Uhr zu gucken. Das ist schon ganz schön. Aber warum ich das immer trotzdem auch mit erzähle, weil es einfach wichtig ist, weil das für die Diagnostik für die weitere und das weitere Prozedere in der Klinik natürlich auch wichtig ist. Und das fragen die meistens auch als allererstes, wie hat es denn ausgesehen? War es seitengleich? War es nur ein Schmatzen? War es nur ein Augenzucken? Und die Eltern, die Armen, die stehen natürlich da und sagen, ganz ehrlich, ich habe gedacht, mein Kind stirbt gerade. Und da wird tatsächlich von den Notärzten und Notärztinnen immer wieder empfohlen, und das klingt immer ganz makaber, aber ein Video davon zu machen. Und das sage ich auch mal, ich glaube, beim ersten Fieberkrampf absolut gar nicht.
Das ist nicht, woran man denkt, ja.
Aber genau, es ist natürlich, also ich verstehe den Hintergrund dahinter, dass es einfach, wie gesagt, für die Ärzte und Ärztinnen wichtig ist, einmal zu sehen oder zu hören, wie hat es ausgesehen, um zu differenzieren, wie ist der weitere Weg halt eben auch unkompliziert, kompliziert oder wie auch immer. Ja, das ist etwas, wie gesagt, was man niemandem wünscht. Aber ich kann, und das möchte ich auch positiv mal da sagen und ermutigend sagen, die Eltern, die das erleben, die wachsen in diese Situation herein. Und sobald sie sich immer wieder auch ärztlicherseits hören, es ist nicht gefährlich für das Kind, kann man tatsächlich so ein bisschen, ja, ein bisschen aufatmen und sagen, okay, ist total blöd, aber wir kriegen das hin.
Ist bei uns so. Mhm.
Ja.
Okay.
Ja, also das ist ein Thema zum Beispiel. Genau.
Also Ruhe bewahren, das Kind irgendwie sicher lagern. Beim ersten Mal, wenn es auftritt, empfiehlst du auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall sich nochmal ärztliche Hilfe holen beziehungsweise nochmal einen Arzt mit drauf gucken lassen, erzählen, was da passiert ist und damit er dann einschätzen kann, wie es damit weitergeht. Das ist natürlich heftig, wenn das mitten in der Nacht auftritt. Sowas passiert ja immer gerne mitten in der Nacht oder am Wochenende oder so. Und dann muss man irgendwie in die Klinik, in die Notaufnahme, lange warten. Sollte man aber trotzdem tun, ne? Oder wie ist da die Empfehlung?
Auf jeden Fall. Also beim ersten Fieberkrampf, wie ich eben auch schon sagte, wirklich den Notruf abzusetzen. Mhm. Und das ist auch etwas, was man den Eltern nicht zweimal sagen muss. In der Situation nochmal, es sieht optisch aus, als wenn das Kind in dem Moment sterben wird. Es wird lau anlaufen und so weiter. Ich muss es ja nicht nochmal wiederholen, wie schrecklich es aussieht. Die werden automatisch die 112 anrufen. Und das ist auch richtig so, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, man setzt das Baby in die Babyschale, ins Auto, fährt selber. Man ist in einer Situation im absoluten Ausnahmezustand.
Keine gute Idee, ja.
Keine gute Idee, selber Auto zu fahren. Mhm. Das ist nochmal was anderes. Wie gesagt, die Eltern lernen damit umzugehen. Mhm. Man sagt auch tatsächlich, wenn es ein unkomplizierter Fieberkrampf ist, ist danach noch nicht mal unbedingt bei den zweiten, dritten oder wie auch immer Fieberkrämpfen etwas, wo man ärztlich das nochmal abklären lassen muss. In dem Moment, wo das, also die Diagnose feststeht, kriegen die Eltern ja auch noch ein Medikament mit. Also Diazepam, Valium, ne? Also eine kleine Rektiole, eine kleine Flüssigkeit, so ein kleines Fläschchen, was man rektal eben auch verabreichen kann, um so einen Fieberkrampf zu unterbrechen. Da muss ich haftungsbedingt immer sagen, nach ärztlicher Verordnung.
Klar.
Und bei den kleinsten Säuglingen ist es natürlich schon so, auch dass das Klinikpersonal, die Ärzte, Ärztinnen und so weiter sich absichern müssen und meistens eine stationäre Aufnahme dann auch erfolgt, um wirklich einfach nochmal zu gucken, tritt nochmal ein Folgekrampf auf oder. Mhm. Und bei den unkomplizierten Geschichten ist es wirklich ganz häufig so, dann gehen die am nächsten Tag nach Hause, die sind geschult, haben das Medikament, wissen Bescheid, sind noch ein bisschen geschockt, müssen das erstmal verdauen. Aber ja, es ist dann etwas, wie gesagt, wo man dann eben auch ein bisschen hineinwächst in die Situation. Ja.
Okay. Super. Puh, okay. Kommen wir mal zu dem nächsten Notfall. Also, was, wenn mein Baby irgendwas verschluckt hat, was es nicht verschlucken sollte? Also da kann man sich ja vieles ausdenken. Also von der Weintraube, die irgendwie feststeckt und das Kind kriegt ganz schlecht Luft über irgendein Putzmittel bis hin zur Batterie. Also da gibt es ja einiges.
Einiges.
Was so passieren kann.
Ja, und was vor allem so herumfliegt und mit dem man ja auch irgendwie nicht rechnet. Ne? Also den Blick hat man nachher wirklich erst, wenn man so einen Säugling auf dem, oder wenn es dann auch in die Mobilität geht, es liegt ja überall was rum. Ne? Und ich habe immer, fängt jetzt gerade mal an zu klötern, weil ich hier so einen kleinen Kasten habe, den ich tatsächlich immer mit in den Erste-Hilfe-Kurs mitnehme.
Ja.
Und dann sage ich immer, schön zumachen, alles verschluckbar. Worauf man achten sollte, die Prävention, die mit am wichtigsten ist. Und wenn man da so einen kleinen Lifehack gebrauchen kann, kann ich immer sagen, man kann mal so durch die Wohnung krabbeln. Sich die Welt von unten erstmal angucken, das ist mit die beste Unfallprävention.
Voll, das ist eh so ein super Tipp, weil dann sieht man plötzlich, wo sind Steckdosen, wo ist eine Pflanze, die irgendwo runterhängt. Wenn man an irgendeinem Regal wackelt, ach Mensch, das wollten wir doch immer mal festschrauben, haben wir nie gemacht, jetzt ist der Zeitpunkt. Ne? Also
ganz
so
genau,
absolut.
Ganz genau. Das Krabbeln durch die Wohnung, beste
super.
Prävention, super. Und ich verkaufe das immer als tolles Event an die Eltern und sage, hey, heute Nachmittag geht ihr nochmal so richtig krabbeln durch die Wohnung. Es macht Spaß. Und dann sieht man halt eben andere Sachen. Und da sieht man halt eben auch die Dinge, die herumfliegen. Und deswegen nochmal mit zu meiner kleinen Box, die hier so klappert. Ne? Was habe ich da alles so drinne? Also von kleinsten Münzen zum Beispiel auch. Oder hat man ältere Geschwisterkinder? Ne? Dann hat man natürlich
Lego,
so Playmobil oder
genau.
Lego-Eimerchen. Was aber auch gerne mal herumfliegt, gerade so nach Kindergeburtstagen, auch von älteren Geschwisterkindern, Luftballonfetzen, die man halt irgendwie, ne, wenn so ein Luftballon kaputt gegangen ist und so ein Fetzen, alles, was so ein dünne Folien sind, ist natürlich immer eine Gefahr, wenn die Kinder das irgendwie in den Mund nehmen und das Ganze dann vielleicht eingeatmet oder angeatmet wird oder oben am Gaumen klebt. Auch etwas, was immer gerne mal Kindern zum Spielen gegeben wird. Ich knister hier gerade so rum mit einer Taschentuchlasche. Kennt ihr von der Taschentuchpackung diese kleinen...
Taschentuchpackungen sind faszinierend für Babys, absolut.
Das ist so toll. Aber die pulen natürlich die Laschen ab. Und die haben sie dann mit diesem Klebestreifen und werden dann im Mund gesteckt. Und manchmal ist es ja so, dass man nur denkt, so im Augenwinkel, muss man dazu sagen, sind oftmals beobachtete Ereignisse zum Glück, dass man dann in dem Moment noch denkt, huch, was hat's denn da? Und dann zack, ist diese Lasche halt
schon verschwunden, eingeatmet worden.
Genau. Bei größeren Kindern denke ich vor allen Dingen auch immer an solche Sachen wie, wenn man dann nachher wirklich auch unterwegs ist, in der Apotheke zum Beispiel Traubenzucker, diese kleinen Bonbons bekommt, die ja so mehlig und pudrig sind. Wenn die Kinder vor allen Dingen dabei mobil sind, wenn sie was im Mund haben, dann ist die Verschluckungs-, in Anführungsstrichen, Erstickungsgefahr natürlich definitiv erhöht.
Ja.
Tipp nochmal zu der Prävention, die mir immer sehr am Herzen liegt, ist sich wirklich mal, ich habe hier nochmal was mitgebracht, zum einen eine Klopapierrolle, dass man da so ein bisschen mal überlegt, aha, alles, was da reinpasst, ist tatsächlich verschluckbar oder ist etwas, was man bis zum dritten Lebensjahr auf jeden Fall aus Reichweite der Kinder oder wenn es nicht beobachtet wird, eben entfernen sollte.
Super Tipp. Also man geht mit einer Klorolle rum und alles, was man da durchstecken kann, muss weggeräumt werden. Alles, was größer ist, kann man liegen lassen.
Genau, richtig.
Cool.
So, genau. Also gut, das andere, was man liegen lässt, dann sollte man natürlich schon gucken, dass es nicht gesundheitsschädlich ist, wenn es ins eine Vergiftung oder so geht, aber vom Verschlucken her an sich, das gibt richtig so Kleinteile-Tester. Aber wie gesagt, da kann man super gut eine Klopapierrolle nehmen. Das sollte man dann aus Reichweite oder aber die Kinder, wie gesagt, nochmal begleiten. Ich bin ja gar nicht der Fan, immer alles zu verbieten, aber dabei bleiben und wenn Kinder mit kleineren Dingen in Kontakt kommen, wirklich auch zu wissen, für den Fall des Falles, dass doch mal was passiert, was ist zu tun. Also das heißt, einen Erste-Hilfe-Kurs besucht zu haben und die Notfallhandgriffe eben auch mal durchgeübt zu haben.
Ja.
Um den Eltern aber auch ein bisschen Mut zu machen. Kinder nehmen alles in der oralen Phase natürlich vor allen Dingen. Alles wird in den Mund gesteckt. Und das sollte ja auch nicht verboten werden, weil das ist ja, hat was mit der Umgebungsentdeckung zu tun.
Klar.
Mit der Zunge werden die Oberflächenstrukturen einmal abgetastet.
Klar.
Es wird alles wahrgenommen.
Wir alle wissen noch, wie Sand schmeckt. Warum? Ja. Weil wir das alle mal im Mund hatten, ja, würden wir heute nicht mehr auf die Idee kommen, aber haben wir gemacht. Deshalb haben wir so eine Idee davon, wie das war, ne?
Genau. Lustig, dass du das gerade sagst, weil ganz oft gefragt wird, wie viel Sand ist eigentlich gesund? Oder ab wann wird es ungesund? Wo ich dann immer denke, also so sehr schmeckt es auch nicht, dass sie den halben Sandkasten leer und so, also genau. Aber genau, so, das heißt, es muss alles einmal erkundet und ausprobiert werden. Nur wir sollten halt eben dabei bleiben und gucken, was die Kinder da in den Mund stecken. Und was man auch deutlich sagen kann, ist ja, dass die Kinder größere Dinge nicht unbedingt freiwillig runterschlucken, weil dann wäre der Übergang von flüssiger zu fester Nahrung total easy peasy. Ein Kind, was anfängt, irgendwann stückige Kost zu sich zu nehmen, die sitzen ganz oft da und spucken die Hälfte wieder aus und es wird erstmal alles ausprobiert. Es wird nicht unbedingt freiwillig runtergeschluckt. Wenn was runtergeschluckt wird, da sind tatsächlich wir großen Menschen meistens schuld dran. Das müssen wir uns mal so eingestehen. Warum? Weil ich sehe mein Kind krabbelnderweise auf dem Fußboden. Es stopft sich etwas in den Mund, wo ich denke, nee, das ist gar nicht gut. Und was mache ich? Eine riesengroße Animation oder Reaktion, ne? Dass ich um die Ecke komme und sage, nein, 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 nein. Und das Kind
vor Schreck schluckt das runter.
Schluckt es runter. Und das ist auch immer mein Rat und mein Tipp für die Eltern, zu sagen, ich gehe auf Augenhöhe des Kindes. Also geh wirklich da mal in die Hocke und sag mal, hast du da gerade was in den Mund gesteckt? Und das Kind wird ziemlich wahrscheinlich, so, ne? Das will sie mir nur wegnehmen. Das gebe ich natürlich nicht wieder her. Also den Mund zusammenpressen. Und dann wird das im Mund hin und her und mit der Zunge erkundet. Und wenn ich daneben sitze und dann eher ignoriere sozusagen. Also das heißt in dem Moment, sage, okay, hast nichts im Mund genommen und ich weiß natürlich, ich sollte jetzt darauf achten, weil das ist nicht gut, dass es das da in dem Mund hat. Ich bleibe dabei. Aber wenn ich ignoriere, Kinder wollen sich ja präsentieren. Ich weiß nicht, es kennen vielleicht auch einige, wenn man mal im Supermarkt so ein Kind im Buggy, was da sitzt, so mit so einem Brötchen in der Hand oder mit irgendwas in der Hand und dann geht man dran vorbei und dann gucken die da, da, ne? Und dann zeigen sie mal, was sie in der Hand haben. Und das mache ich mir zunutze, indem ich auf Augenhöhe gebe, das Kind einmal, sag mal, hast du da was im Mund? Und das Kind dann, wenn es das nicht freiwillig sozusagen nochmal, entweder wenn es das haptisch eben ja auch schon kann, in den Mund greift und mir gibt oder über den Speichelfluss das wieder rauskommt, dann tatsächlich kurzzeitig so ein bisschen zu tun, als wenn ich ignoriere, weil die Kinder, die es dann eben auch von der Feinmotorik können, das Teil wieder rausholen und mir zeigen wollen und sagen so, hä, warum interessierst du dich jetzt gar nicht mehr dafür? Und dann wird es eher rausgeholt.
Ja, sehr gut.
Die Erfahrung ist natürlich so, dass viele Eltern, und ich kann es ja auch verstehen, aber es ist halt eben nicht der gute Weg, in dem Moment sofort den Finger nehmen und sagen, nee, 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 nee. Ne?
Und das versuchen, das rauszuwischen.
Sofort, zack, rausholen. Und da ist halt immer die Gefahr gegeben, dass man das Ganze weiter Richtung Atemwege trägt und dass es dann wirklich verschluckt wird oder das Kind sogar Panik bekommt und tief Luft holt. Mhm. Und das Problem ist, wir haben über der Luftröhre den Kehldeckel, der die Luftröhre ja eben auch schützt, Wenn man tief einatmet, kann sich der Kehldeckel gar nicht schnell genug schließen und der Fremdkörper gelangt eben in der falschen Röhre, in der Luftröhre und dann sind wir im Erstickungsanfall in der wirklichen Notfallsituation.
Ja.
Also das heißt auch da, was du vorhin so schön bei dem einen Thema schon gesagt hast, Ruhe bewahren ist eigentlich mit das Allerwichtigste. Nicht aufs Kind zuschießen, nicht die Großaktion versuchen, kein panisches Gesicht zu machen. Das projiziert sich ja auch aufs Kind, so dieses so, oh Gott, jetzt guckt sie mich so an, jetzt kriege ich erst recht Panik, sondern auf den Schoß nehmen, gucken und schauen, ob das Kind das Ganze von alleine wieder freigibt. Noch ist es ja im Mund. Und dann halt eben zu schauen, dass das Kind das nicht runterschluckt oder eben nicht einatmet. Wenn die Kinder sich verschlucken, also ich differenziere nochmal so ein bisschen, verschlucken bedeutet ja Speiseröhre, Magen-Darm-Trakt und es kommt irgendwann unten wieder raus. Da findet man manchmal auch in Stuhlwindeln Dinge, die man seit Wochen gesucht hat. Und sich denkt, ach, da ist es ja wieder. Da kann man tatsächlich sagen, beim Verschlucken, der physiologische Weg, kriegen die Kinder echt viel gelevelt. Ne? Also die kriegen wirklich viel hin, dass der Magen-Darm-Trakt vieles durch die Peristaltik, also die Magen-Darm-Bewegung, wieder raus befördert. Da sollte man natürlich so ein bisschen schauen, da gibt es auch Sachen, die natürlich nicht empfehlenswert sind. Da sind wir so ein bisschen Richtung Thema Vergiftung zum Beispiel.
Genau, weil manche Sachen kommen ja sozusagen einfach irgendwann wieder raus. Ne? Da kann man drauf warten. Aber bei anderen Sachen, Batterie zum Beispiel.
Guck mal,
oder?
Als genau. Hätte ich es gewusst. Guck mal, gut. Sie haben 10 Punkte. Genau, witzig. Habe ich hier nämlich schon liegen gehabt, weil finde ich super, super wichtig. Das ist tatsächlich etwas, so eine verschluckte Batterie. Ne? Wenn man sich mal überlegt, dass da Schleimhaut, die feucht ist, die Batterie umschließt, Strom austritt und sich wirklich durch die Organe brennen kann, wenn so ein Teil verschluckt wird. Da sollte man wirklich vorsichtig sein. Vielleicht auch nochmal dazu, ne, dass man dann natürlich auch einfach wirklich den Notruf direkt absetzt, wenn sowas verschluckt worden ist. Kindern nach dem ersten Lebensjahr kann man tatsächlich beim Warten auf den Notruf löffelweise Honig geben, weil das so ein bisschen die Batterie umschließt, dass der Stromausfluss sozusagen ein bisschen minimiert wird. Nichtsdestotrotz, das Wichtigste ist, sofort den Notruf abzusetzen, ne? Weil umso schneller die Batterie dann da eben wieder rausgeholt wird, umso besser ist es.
Also wenn wir über Batterien reden, dann reden wir natürlich jetzt nicht über so riesige Dinger. Das ist eher unwahrscheinlich, dass ein Kind die verschluckt. Wir reden wirklich über diese kleinen Knopfbatterien, ne? Die sind ja wirklich ganz winzig.
Genau, diese ganz kleinen Knopfzellbatterien. Viele fragen dann immer, ja, aber wo kommen denn die Kinder mit Batterien in Kontakt? Dann sage ich, ja, wartet mal ab. Animationsspielzeug, LED-Teelichter zum Beispiel, Autoschlüssel, das ist ja überall drin. Ne?
Und die Kinder fummeln an irgendwas rum, ne? Und zack ist die Batterie draußen, ja.
Das ist ja vor allen Dingen meistens der Moment, wo man dann in einem Nebenzimmer ist und denkt, warum ist es jetzt so
ruhig? Warum
schlimm?
Ist es so ruhig? Das ist immer das...
Stimmt irgendwas nicht, Moment mal.
Das ist immer das Allergruseligste, wenn es plötzlich sehr ruhig ist. Ihr geht jetzt alle mit eurer Klorolle mal durch die Wohnung.
Genau, und es gibt beim Verschlucken, wie gesagt, ja nicht nur die Batterie, an die wir da denken sollten und die Größe und so weiter, sondern wenn es natürlich auch in die Richtung Vergiftung geht. Ne? Also Putzmittel oder Dinge, die halt eben im Haushalt benötigt werden, Kosmetika, Produkte, alles, ne, was eben gesundheitsschädigend sein könnte. Und da sollte man versuchen, so gut es geht, diese Sachen in Oberschränke zu packen. Und dann denke ich manchmal selber so, wenn ich mich bei mir so umgucke, so viele Oberschränke habe ich gar nicht. Also wenn ich Sachen irgendwo unten lagere, wirklich guten Türschutz zu benutzen und da auch vielleicht mal tiefer in die Tasche zu greifen, weil es wird dann gerne so irgendwie was genommen, wo die Tür noch so ein Spalt aufgeht im Prinzip. Ne? Also und dann, wo du vorhin gerade erzählt hast mit dem Fingerklemmen zum Beispiel, das sind die Situationen, dann geht die Tür noch so ein Spalt auf, weil da so eine kleine Angel quasi dazwischen ist. War so, dass man vielleicht die rohrfreie Flasche nicht gleich direkt rausbekommt. Das wäre auch nicht so günstig. Aber dann wird eben das andere Händchen dazwischen geschoben, weil da reingeangelt wird und dann wird mit der anderen Hand die Tür zugedrückt und dann haben wir den gequetschten Finger oder die gequetschte Hand.
Ja.
Wollen wir natürlich auch nicht. Also Türsicherung, alles, was möglich ist in Oberschränke. Und da bin ich wieder bei der Prävention. Ja, Umgebung. Kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen bei uns zu Hause plaudern. Als mein Sohn so gerade im Krabbelalter eben auch war, das kennen viele wahrscheinlich auch, hat man ja so eine Situation, wenn man duschen geht, dass man schon denkt, wie soll ich hier in Ruhe duschen?
Ja.
Wie kriege ich das hin? Das ist verrückt. Die kleinsten Kinder, die wollen ja in unserem Alltag auch teilhaben. Ne?
Ja.
Und er hat sich natürlich im großen Schrank, wo unsere Regale drin waren, der Papa der Kids, der hatte oben sein Shampoo-Duschgel, dann kamen meine Sachen, dann kam im nächsten Fach darunter die Sachen meiner Tochter, dann kam lange nichts, dann kam der Klopümpel und die Klopapierrollen, so. Und klar, mein Sohn krabbelte immer rum und dachte, die gehen alle an ihre Sachen und ich.
Ja.
Und das ist eine Idee, wo man sagen kann, Alternativen schaffen.
Ja.
Und sagen, ich tue in das untere Fach Spielsachen, wo das Kind nur damit im Badezimmer spielen darf, fühlt sich so mit auch als vollwertiges Familienmitglied, hat nämlich ein eigenes Fach mit eigenen Sachen. Und das lenkt wahnsinnig gut eben davon ab, dass die Kinder nicht an irgendwelche Sachen rangehen. Das heißt nicht, dass WC-Reiniger oder so auf dem Fußboden stehen sollten. Aber es ist halt tatsächlich nochmal zur Unfallprävention. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Küche. Ein Ja-Schrank zu schaffen, wenn möglich.
Total.
Alten Kochtöpfen oder Tupperdosen.
Tupperdosen, genau, hatten wir auch immer. Und diese ganzen Dinge, die die Kinder so lieben, ja, so ein Schneebesen und Sachen, ja, waren ja immer die tollsten Spielsachen. Ja. Besser als alles, was im Kinderzimmer war.
Total, absolut.
Gut, du kannst ja nochmal sagen, was man jetzt tatsächlich macht in so einem Fall, dass ein Kind jetzt aber doch was ausgetrunken hat, ja, irgendein Putzmittel oder irgendwas. Und vielleicht auch nochmal, was mache ich denn, wenn da was kurzfristig feststeckt, ja? Was ist denn so mein erster Move?
Genau, da differenziere ich wieder so ein bisschen das mit dem Verschlucken, ne? Wie du sagst, wenn da jetzt irgendwas ausgetrunken worden ist. Ich sehe vielleicht an der Hand des Kindes noch irgendwie ein bisschen was von dem Putzmittel, der Mund, und das Kind sitzt da und ist schon irgendwie so ein bisschen mit Zunge raus und versucht, das Ganze wieder rauszubefördern. Wenn die Flasche dann noch in der Hand ist, dann weiß ich, okay, hier wurde was heruntergeschluckt. Das ist
sehr
nicht
wahrscheinlich.
Gut, genau. Und zum Thema Vergiftung, dass man dann halt eben wirklich nochmal ganz klar sagen kann, ist das Kind in dem Moment symptomfrei? Also wirkt noch fröhlich auf mich, ist keine große Notfallsituation, ich ziehe los. Kann ich tatsächlich auch wirklich sagen, natürlich immer top, wenn man zu zweit ist, ich rufe erstmal die GIZ-Gift-Informationszentrale an. Das ist so eine Telefonnummer, wo ich sage, die sollte man auch immer im Handy einmal abgespeichert haben. Da sitzen 24/7 ärztliches Personal, die sich nur mit dem Thema Vergiftung beschäftigen. Und die können einen dann so ein bisschen die Richtung weisen, was zu tun ist, ob man das ärztlich abklären lassen sollte und da eben nochmal vorstellig wird, ob man sagen kann, entspannen Sie sich mal, warten Sie mal erstmal ab. Das ist immer gut, diese Nummer halt zur Seite zu haben, um danach zu fragen.
Genau. Okay, die packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Da könnt ihr dann euch die speichern in euer Schnellwahl-Handy.
Sehr gut, genau. Ja. Aber ansonsten, so wie du eben sagst, also der Vorgang ist eben genau der gleiche, dass man wirklich sagt, Ruhe bewahren, dabei bleiben, erstmal schauen, wie verhält es sich eben, ist was im Mund, was stückchenmäßig da wieder ausgespuckt werden kann. Und wenn es eben in die Vergiftungsnische geht und da, ne, der Frühling kommt, da geht es ja dann auch um Pflanzenteile und so weiter und so fort, da dann eben bei der GIZ anrufen und einmal nachfragen. Da vielleicht aber auch zum Thema Vergiftung nochmal zu sagen, klar wiegt einen das nie in Sicherheit, aber die Dosis macht's meistens. Und die Kinder sind sehr kompetent und merken auch oftmals, schmeckt bitter. Mhm. Ne? Sind ja in ganz vielen Sachen auch Bitterstoffe zum Glück drin. Und dann wird da nicht noch mehr von aufgenommen. Nichtsdestotrotz, ein Wirkstoff ist aufgenommen worden. Sollte ich auf jeden Fall mich einmal mit der GIZ da eben in Verbindung setzen und einmal nachfragen. Und ganz klar, wenn Symptome auftreten und wenn es um solche Sachen geht wie: Bei der Großmutter lag ein Antiarrhythmika, so ein Herzmittelpräparat, eine Tablette oder sowas auf dem Nachttisch. Und es knistert ja so toll in dem Tablettenblister. Das Kind nimmt es raus und kriegt es im Mund und merkt dann, es ist mehlig und so. Schmeckt zwar nicht, hat aber natürlich einen Wirkstoff aufgenommen. Dann wird das Kind ziemlich wahrscheinlich auch schnell Symptome eben entwickeln. Und bei jeglichen Symptomen kann man tatsächlich sagen, dann in jedem Fall großzügig den Notruf absetzen. Ich sag immer gerne, ich bin absolut kein Fan davon, immer gleich den Notruf abzusetzen. Aber wenn es bei den Kindern um die Bewusstseinslage, um die Atmung geht, um die Wesensveränderung eben auch geht, dann ist es tendenziell eher so, dass ein Kind auch schlechter werden kann. Und dann sollte ich natürlich irgendwie fachlich kompetente Hilfe und Unterstützung dann eben auch haben.
Das war ich als Kind. Ich habe eine Packung Kreislauftabletten. Ich weiß nicht, was das damals war, aber ich muss wohl in der Wohnung rumgesprungen sein wie so ein Flummi. Und mir musste der Magen ausgepumpt werden.
Oh mein.
Und verrückterweise, die müssen irgendwie lecker geschmeckt haben, ja. Also die hatten wahrscheinlich irgendwie so eine Art Zucker drumherum, ja, dass das irgendwie angenehm war oder gut zu schlucken war. Ich glaube, das wird auch heute anders gemacht, aber damals war das einfach so. Ich habe die ganze Packung mir reingezogen.
Da bin ich mit japanischen Heilpflanzenöl ja noch gut. Ich habe 2 Esslöffel japanisches Heilpflanzenöl statt Hustensaft eingenommen. Ich weiß nicht, wie ich es runtergekriegt habe.
Wahnsinn, ja eben. Ist ja auch scharf, ne?
So. Ja, absolut, genau. Vielleicht da auch nochmal ganz kurz zu sagen, dass man auch nicht mehr solche Sachen macht wie dem Kind Milch zum Neutralisieren geben, viel Wasser hinterher, gerade wenn es eine Seifenlauge ist.
Oh mein Gott,
blubbert dann aus dem Kind raus. Also all diese alten Maßnahmen eben nicht mehr machen, ne, sondern wirklich Informationen der Informationszentrale zu holen, genau.
Sehr gut. Und sag noch mal einmal, was mache ich, wenn bei meinem Kind, also mein Kind hat jetzt sich die, was weiß ich, die Weintraube oder ein Stück Apfel irgendwie hat sich dran verschluckt, das hängt jetzt da drin, das röchelt da jetzt, irgendwie wird ganz blau, was mache ich als erste Maßnahme? Also mir ist klar, ich muss das üben, ne? Das muss man mal an der Puppe vielleicht üben, wie diese Griffe sind, aber also ich kann ja noch mal sagen, was meine Idee dazu immer ist, ne? Also wenn ich mich verschlucke, dann möchte ich aufrecht sein. Also das erste wäre mal, dass wenn ein Kind zum Beispiel noch recht klein ist und eher liegt oder ne, so in so einer, sollte es eh nicht so stückige Sachen gegessen haben, aber gut, darum geht's ja, dass es Dinge gemacht hat, die es noch nicht soll, dass es erstmal aufrecht ist, weil man besser abhusten kann.
Ich setze auch nochmal einen Schritt weiter vorne sozusagen an. Also dieses, natürlich ist das die Notfallsituation, wenn es schon dazu gekommen ist. Was immer wichtig ist für die Eltern auch nochmal mitzunehmen, bevor es dazu kommt, zeigen die Kinder ja auch Symptome. Die haben ja körpereigene Schutzmechanismen. Das heißt, viele Eltern werden schon total panisch, wenn das Kind anfängt zu würgen oder auch wahnsinnig zu husten und dabei die Gesichtsfarbe zu verändern. Und ich muss immer sagen, ich kann das total gut verstehen. Ich kenne die Situation. Aber auch hier sich immer wieder zu sagen, okay, solange das Kind noch irgendwelche Laute von sich gibt, wie effektiver Hustenreiz, das Würgen, dann ist es etwas, wo ich sagen kann, okay, ich versuche mich zu entspannen, auch hier wieder, wenn es irgendwie geht, kein angstvolles Gesicht zu zeigen. Aufrechte Körperposition, ganz, ganz wichtig, wie du richtig sagst. Also auch diese ganzen Dinger, die so anklippbar an Kinderstühle sind, diese Babyschalen oder so, da drin sollte natürlich niemals gegessen werden. Das ist ne, immer aufrechte Körperposition. Und dass ich dann einfach in dem Moment weiß, okay, das Kind kann sich selber noch helfen. Und ich kann das Kind unterstützen, indem ich dem Kind einen vorhuste. Also die Kinder fühlen sich ja motiviert und ahmen uns nach. Und wenn ich da sitze, oh, hast du dich verschluckt? Ja, oh, kräftig mal husten und ich huste mit, wird die Atemhilfsmuskulatur der Kinder nochmal motivierter und stärker benutzt. Und das Kind hustet das Ganze gegebenenfalls eher noch ab. Und auch wenn sie würgen, aufrechte Körperposition erstmal einen Augenblick hin abwarten. Wenn ich zwischen die Schulterblätter klopfen würde, habe ich wieder die Situation beim Erwachsenen, es ist eine ganz andere Nummer, beim Kind ist die Engstelle da, wo der Kehlkopf sitzt, der ja noch viel höher bei den kleinsten Kindern sitzt. Wenn ich jetzt zwischen die Schulterblätter klopfe, ist die Gefahr eher da, dass das Kind auch hier wieder einen Schreck kriegt, tief Luft holt und das Ganze in die falsche Röhre noch tiefer geht. Das will ich natürlich absolut nicht. Also in dem Moment ruhig bleiben, Körperposition nochmal korrigieren, dass es wirklich ordentlich aufrecht sitzt, mit Husten, gegebenenfalls auch mit Würgen und in dem Moment wirklich das Kind motivieren, dass es von alleine rauskommt. Und in so vielen Fällen kriegen die Kinder das alleine hin und es kommt wieder raus. Andere Situation, wenn dann plötzlich ein ineffektiver Hustenreiz stattfindet, ein ich kriege keine Luft mehr und es kommt kein Ton mehr, die Gesichtsfarbe verändert sich, die Kinder gucken einander und sind ja dann auch in Panik.
Ja.
Das ist die Situation, wo ich eingreifen muss. Und das sind die Notfallhandgriffe, die wir eben immer wirklich ausführlich an den Simulationspuppen oder auch im Online-Kurs, die zeige ich ganz, ganz genau und demonstriere immer, wie man einen Schulterschlag und auch eine Brustkompression im Wechsel bei den Kindern anwendet, um den Fremdkörper da wieder rauszubekommen.
Okay. Gut.
Das dazu.
Oh Gott, man versetzt sich da direkt so rein, ne? Das ist immer ganz, ganz schlimm, finde ich.
Ja, aber ich, genau.
Aber es ist wichtig.
Aber an sich sind die Kinder so kompetent und kriegen es echt richtig, richtig gut hin, ne?
Ja. Ja.
Wenn das Kind wirklich schon im Beikostalter ist, also die Beikostreifezeichen auch erfüllt, das heißt, der Kopf stabil gut gehalten werden kann von der Rumpfmuskulatur, dass der Zungenstoßreflex nicht alles immer wieder herausfordert, dass das Kind Interesse vor allen Dingen, finde ich mit am wichtigsten, natürlich überhaupt am Essen hat. So. Auch diese Hand-Augen-Mund-Koordination natürlich da ist. Dass wenn das Kind aber vor allen Dingen auch aufrecht von alleine schon stabil sitzen kann und im Hochstuhl auch sitzen kann, dass man immer darauf achtet, dass man bei dem Hochstuhl schaut, dass das Kind ein Brett unter den Füßen hat.
Ja.
Weil wenn das Kind sich wirklich verschluckt anfängt zu würgen und zu husten, kann man selber mal ausprobieren. Da habe ich bei Insta tatsächlich mal ein Video zugemacht. Da habe ich mich selber mal Beine baumeln so auf den Tisch gesetzt. Wenn man dann hustet, kriegst du lange nicht so gut Sekret abgehustet. Wenn du aber die Füße auf einem festen Untergrund hast, kannst du die Muskulatur ganz anders einsetzen. Und das macht man sich zunutze, wenn ein Brettchen beim Hochstuhl sozusagen unter den Füßen eben auch ist.
Das ist total witzig, weil auch beim Stillen ist es ja von Vorteil, wenn die Füße Kontakt haben.
Da fängt es ja schon an. Das ist lustig, was du das sagst. Ja. Ich finde, man macht es ja fast beim Stillen so ein bisschen automatisch, weil man spielt ja immer an den Füßchen so ein bisschen rum. Und dann, wenn man so ein bisschen gegen, das ist gut, dass du es auch nochmal sagst, kann ich auch nochmal weitergeben, ja.
Ja, guck. Ja. Okay, wir machen mal weiter hier mit unseren Notfällen. Also, was, wenn mein Baby jetzt von der Couch oder, oh Gott, vom Wickeltisch gefallen ist? Das ist ja schon eine ordentliche Höhe für so ein Baby, ne? Also, wie erkenne ich denn jetzt, ob da was Schlimmes passiert ist, ja, also ob das Kind jetzt eine Gehirnerschütterung hat oder so, was sind denn da so die Warnzeichen? Wie, was muss ich beobachten? Oder schnappe ich eh immer das Kind und renne sofort in die Notaufnahme?
Ja, vielleicht bestenfalls ist, wenn es wirklich symptomatisch auffällig, also wirklich schwerwiegende Symptome zeigt, dann bitte auch einen Notruf absetzen und nicht unterm Arm und losrennen. Aber genau, man kann natürlich gerade sagen, klar, was du sagst im Säuglingsalter, dieses nur auf dem Wickeltisch und das Kind dreht sich plötzlich, fällt runter. Wenn es das Sofa ist, wo ein Teppich drunter ist, ist es natürlich nochmal eine andere Nummer, weil eine andere Fallhöhe. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich mich nie orientieren an der Höhe nur, sondern immer das Kind im Ganzen danach sehen. Und auffällig bei Kopfverletzungen, gerade bei kleinsten Säuglingen, ist wirklich dieses dauerhaft schrille Schreien über 15 Minuten. Wenn die Kinder sich so 0,0 wieder einkriegen, fragen auch viele in den Kursen immer so, ja, aber mein Kind schreit ja öfters mal schrill. Da sage ich, nee, wenn das Kind so schreit, das wirst du nicht vergessen. Oder eben genau im Gegenzug, das Kind anfängt einzutrüben, plötzlich nicht mehr richtig zu reagieren, apathisch zu sein. Und das Gemeine ja bei der Kopfverletzung ist so ein bisschen, dass ja auch zeitverzögert Symptome auftreten können. Und wenn man es ganz genau nimmt, könnte man tatsächlich auch sagen, in den ersten 48 Stunden sollte man, wenn das Kind auch unauffällig ist, es engmaschig auf die Symptome beobachten. Wobei tatsächlich häufiger die in den ersten Stunden, wenn dann auch Symptome auftreffen. Und viele Eltern haben einfach ein gutes Bauchgefühl, was ihr Kind angeht. Ne? Das ist tatsächlich irgendwie anders. So. Ja. Und dann sagen sie sich, hier stimmt irgendwie was nicht. Schwallartiges Erbrechen, da denke ich dann nicht nach dem Sturz auf den Kopf an Magen-Darm, sondern dann denke ich natürlich irgendwie an den Sturz auf den Kopf. Bei größeren Kindern wird es dann nochmal anders, ne, die sich verbal äußern können, dass die immer Sätze wiederholen oder auch Doppelbilder, also sagen, dass sie nicht mehr richtig gucken können. Solche Symptome halt eben auch. Aber dieses schrille Schreien vor allen Dingen ist so ein Ausdruck oder dieses genau andersrum eben apathisch wirkende Bewusstseinseintrübung ist natürlich etwas, wo man definitiv den Notruf absetzen sollte. Ja,
ja.
Man kann trotzdem so ein bisschen auch nochmal sagen, dass die Kinder ja so ein bisschen kleinen Schutzengel ja auch haben. Man sagt immer so in der Medizin, Betrunkene und Kinder haben bei Kopfverletzungen immer Glück. Bei Betrunkenen weiß ich jetzt nicht warum, aber die fallen irgendwie immer glücklich irgendwie, keine Ahnung.
Vielleicht weil die so entspannt sind.
Vielleicht die Muskulatur so abpuffert oder so, ich weiß nicht, ja. Und bei den Kindern ist es natürlich klar, umso länger die große Fontanelle, gerade die große, eben noch geöffnet ist, der Kopf sozusagen Aufprallschutz ja auch ein Stück weit ist, das wiegt einen natürlich trotzdem nicht in Sicherheit.
Aber da kommen wir vielleicht nochmal kurz zur Prävention. Ne? Also einerseits sich immer eine Umgebung schafft, wo es eigentlich eh schon alles okay ist. Ne? Also sobald die Kinder mobiler sind, ist es gut, die gar nicht mehr unbedingt auf dem Wickeltisch immer zu wickeln, sondern vielleicht eher niedriger auf dem Bett oder auf dem Boden. Viele machen es dann auf dem Boden. Oder dass man eben in so Situationen, also ich sage immer, ne, wenn der Briefträger klingelt und die Milch überkocht und alle Dinge gleichzeitig passieren und man irgendwie so denkt, was mache ich jetzt zuerst, dass man immer zur Not einfach das Kind nehmen kann und das auf den Boden legt und sich dann erstmal um die Dinge kümmert, dann ist das erstmal sicher, statt dass man das da irgendwo liegen lässt, wo die Gefahr besteht, dass es dann runterfallen kann. Gut, dann kommen wir doch mal kommen wir doch mal zu Insektenstichen. Also wir reden jetzt nicht unbedingt von Mückenstichen, wobei, also bei meiner Tochter und mir werden es immer riesige Flatschen, das ist nicht schön, aber es geht ja eher so um Bienenwespenstiche und so. Was macht man da?
Wespen, gerade wenn die Kinder viel draußen sind, das bleibt ja irgendwie auch nicht aus, vor allen Dingen nicht, wenn sie irgendwas noch gegessen haben vielleicht, also schon vielleicht wirklich auch mobil sind und dann irgendwas Süßes um den Mund herum noch geschmiert haben und alles, was so die Tierchen da einfach anzieht, fange ich gleich wieder ein bisschen mit der Prävention eigentlich an. Das Wichtigste ist, wir sind die Vorbilder, wie wir mit der Situation umgehen. Und ich habe gerade im letzten Kurs einen Papa gehabt, der nochmal sagte, ich kann aber nicht, ich kriege Panik, wenn ich die Viecher sehe. Und dann sagte er, aber ich werde daran arbeiten für mein Kind, weil dieses, wenn die Kinder sehen, dass wir um uns schlagen und die natürlich noch aggressiver werden, ist so ein Tier natürlich eher sticht, als wenn man nichts macht. Fange ich mal bei der Wespe an. Eigentlich im Prinzip ein bisschen so wie früher, wie man es auch vielleicht gehört hat, ne, dass man sagt, okay, Wespenstich, Zwiebel drauf, also halbe durchgeschnittene Zwiebel drauf, der Zwiebelsaft zieht eben die Entzündung da so ein bisschen raus, kann man gut nochmal ein bisschen kühlen. Kühlen sollte man bei Kindern immer unter Vorsicht nur und eben nicht zu kalt, also bitte nicht irgendwie eine Kühlkompresse aus dem Tiefkühler oder so.
Eher nur einen kalten Waschlappen oder was würdest du empfehlen?
Genau, so einen kühlen Waschlappen, das reicht völlig aus, genau. Und damit sich das Gift nicht weiter verteilt, eben den Arm versuchen, so gut es geht, stillzuhalten. Dann lache ich immer schon ein bisschen selber über die Aussage, weil ich dann sage, klar, hätte mit meinen Kindern auch total geklappt, nämlich gar nicht. Ich meine, das Kind hat eh Schmerzen, das tut weh, wenn man schon mal von einer Wespe gestochen ist, ist es echt unangenehm, dass man dann einfach sagt, so, wir machen eine Pause, ein bisschen kuscheln auf den Schoß, gucken nochmal ein Buch an oder es wird auch gestillt, Schmerzreduktion und so weiter, ne? Dass man da eben nochmal, so ein bisschen abwartet. man muss sich nicht wundern, wenn so ein Stich bei einem Kind, und bei euch sind es jetzt nur die Mückenstiche, aber auch so ein Wespenstich wahnsinnig groß und dolle aussieht. Die Kinder haben noch viel mehr Wasser im Gewebe und es schwillt halt eben deutlich mehr an. Sollte es die normale, in Anführungsstrichen, Rötung sein, Schwellung, dann ist es eben nur der normale Stich. Sollte das wirklich deutlich auf die umliegenden Gelenke gehen, richtig heiß werden, das Kind vielleicht sogar Fieber entwickeln, also das wirklich auffällig wird, dann lieber einmal auch hier ärztlich drauf gucken lassen, gerade bei so einem kleinen Kind. Und ich habe jetzt gerade bei dem Wespenstich vor allen Dingen nur von der Peripherie, also von den Extremitäten, Arme, Beine und so weiter gesprochen. Vollkommen andere Nummer natürlich, wenn das Kind offenes Getränkesystem, ja, immer vorher einen Blick in den Becher und gucken, dass da nichts drin rumschwimmt. Weil wenn eine Wespe natürlich von innen in den Atemwegen sticht oder auch von außen in den Hals, da schwillt natürlich wahnsinnig schnell, ja, die Schleimhaut zu.
Genau.
Also da in jedem Fall sofort die 112 anrufen, versuchen von außen noch ein bisschen zu kühlen. Bei großen Kindern kann man sagen, man kann auch einen Eiswürfel zum Lutschen geben, damit es nicht so schnell zuschwillt. Je nachdem, wie das Kind drauf ist, wenn das wahnsinnig aufgeregt ist und sich daran noch eher verschluckt, würde ich damit auch vorsichtig sein. Aber man hat im Prinzip keine andere Möglichkeit, außer direkt den Notruf abzusetzen.
Also es kommt total auch auf den Ort natürlich an, wo das Kind jetzt gestochen wurde.
Mhm. Absolut, genau. Und die Prävention ist auch hier wieder eigentlich mit das Wichtigste, dass man keinen Kinderwagen unter den Apfelbaum stellt, neben den Kompost stellt oder Picknickdecke, das Baby neben den Picknickkorb, wo die süßen Sachen drin sind. Alles, was die Tiere eben auch so anzieht, dass man da eben drauf auch achtet. Ne? Dass das Kind gut geschützt ist mit einem Moskitonetz am Kinderwagen zum Beispiel, dass da gar nichts reinfliegen kann. Augenmerk natürlich sowieso immer auf das Kind zu haben. So, ne? Das ist so mit das Wichtigste.
Wir haben immer so eine Sprühflasche, so eine, mit denen man so Pflanzen absprühen kann. Und die hat dann noch so einen kleinen Propeller dran. Das ist so ein geniales Instrument. Das haben wir immer, wenn wir im Sommer so draußen essen, also auf dem Balkon oder so, haben wir das immer da stehen, weil Wespen ja tatsächlich auch aggressiv werden, wenn man die anpustet. Ne? Man neigt immer dazu, die so wegpusten zu wollen. Ja. Und das ist aber gar nicht gut. Unsere Atemabluft, der macht die total aggressiv. Dann werden die erst recht irgendwie fies. Aber wenn man die mit Wasser ansprüht, also so mit ganz zartem Wasser, dann denken die, es regnet und dann verzischen die sich irgendwo hin, wo sie dann geschützt sind und verlassen den Frühstückstisch. Das ist ganz genial.
Super gute Idee. Witzig, dass du sagst, ich habe ja wirklich auch schon einiges ausprobiert.
Aber diese Sprühflasche ist super. Kann ich nur als heißen Tipp.
Ja, total gut. Auch gut, was kann man auch im Park, im
mitnehmen.
Kinderwagen
ja,
und
mit reinnehmen einfach mit rein tun.
Ja, genau, total gut, ja.
Ja.
Genau, und bei Bienen, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen Unterschied und ich bin, da kommt immer sehr die Bienenfreundin raus. Wir haben so Insektenhotels im Garten und so und ich finde das immer ganz wichtig, den Kindern zu erklären, dass die eben auch so wichtig für uns sind. Da ist es auch, wenn die Kinder anfangen zu krabbeln oder nachher auch zu laufen, barfuß unterwegs sein, das ist natürlich toll, ne? Haptisches Gefühl, die Wiese und so weiter. Trotzdem einen Blick in die Wiese zu haben, gerade wenn es so Kleeblümchen sind, die da wachsen, wie viele Insekten sind da wirklich unterwegs und wenn das Kind da rumkrabbelt und rumspringt und so weiter, und es zu viele Insekten sind, tatsächlich doch eher was an die Füße zu ziehen. Wenn so eine Biene sticht, weil eben doch mal ein Kind drauf gelatscht ist, ist es aber eben ganz häufig so, dass die Biene hat ja einen Stachel mit so einem Widerhaken, also sticht zu, der Widerhaken bleibt in der Haut hängen und da ist oftmals eben die Giftblase hinten noch dran und pumpt das Gift sozusagen durch den Stachel in den Fuß hinein oder in die Haut hinein und infiltriert das da so rein. Und da ist es eigentlich wirklich wichtig, sofort so schnell wie möglich den Stachel wegzuschnippen oder wenn man so eine Splitterpinzette oder so hat, dass man die dann eben den Stachel rauszieht, am besten so, dass es natürlich irgendwie die Giftblase nicht kaputt geht. Ist natürlich, wenn so ein Kind erstmal strampelt und stampft und sagt, ich bin gestochen worden, dann ist natürlich so eine Blase auch ganz schnell mal kaputt. Da habe ich immer den besten Lifehack, das finde ich immer ganz super, spiele ich MacGyver. Ich halte hier gerade so eine Spritze hin, das ist eine 5-Milliliter Spritze, die kann man sich einfach in der Apotheke auch mal schenken lassen oder so. Kann auch eine 2-Milliliter Spritze sein. Und wenn man den Konus oben vorne abschneidet, ist es total super, dass man dann so eine glatte Fläche einfach hat. Und wenn man damit durch den Untersog, der sich bildet, über den Stich geht, dann sieht man, dass man eben hier auch wirklich so ein Tröpfchen an Gift wieder raussaugen kann im Prinzip. Jetzt hat es gerade so geschnalzt, weil ich das gerade angewendet habe hier an der Haut, dass man eben diesen Tröpfchen auch absaugen kann. Ja. Und das ist echt, also auch eigene Erfahrung, wo ich dann immer denke, verrückt, wenn man das hinbekommen hat und da so ein kleines Tröpfchen wieder raussaugt, dann also schwillt es gar nicht erst so dolle an. Der Schmerz, dieser juckende Schmerz, der entsteht bei so einem Bienenstich, ist total minimal und oftmals spielen die Kinder einfach ganz normal weiter. Und dann Insektenstichsalbe kann man natürlich auch nochmal drauf machen.
Ja, voll der gute Tipp, auf jeden Fall.
also ne, genau, und im Prinzip ist es, wenn dann doch diese Schwellung entsteht und so weiter, würde man genauso auch mit einer Zwiebel, mit Kühlen arbeiten, Kind beobachten und das ist so das, was man macht. Oder wenn es eben auch in die Halsgegend ist, was bei einer Biene eher selten ist, dann eben auch den Notruf absetzen, wenn das Kind Atemnotzeichen zeigt.
Okay. Ja, die Sprühflasche verlinke ich euch auch, also falls ihr neugierig seid und gucken wollt.
Super, gut, da gucke ich auch mal vorbei.
Okay, wo wir schon im Sommer sind, bei heißem Wetter, können wir noch mal ganz kurz über Ertrinken sprechen. Babys können ja in einer Pfütze ertrinken, ne? Also wenn der Kopf unter Wasser ist, dann haben die ganz schnell keine Orientierung mehr und Ertrinken geht schnell und ist unter Umständen sehr lautlos. Also tatsächlich habe ich da auch mal eine kleine Erfahrung gemacht. Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert, aber es war eine Gartenparty. Wir haben gefeiert, da war ein kleiner Pool und wir haben es so gemacht, dass immer ein Erwachsener mindestens an diesem Pool steht und da Wache hält. Und eins von den kleinen Kindern ist auch dahin gekommen, hat seine Hände ins Wasser gestreckt, hat da so ein bisschen Pitschi-Patsch und wupp, war es drin. Und derjenige, der da stand, hat das direkt rausgeangelt, ne? Aber alle anderen haben das überhaupt gar nicht mitgekriegt, natürlich. Ne? Weil das einfach, das geht so schnell, ne? Es macht vielleicht mal einen kleinen Platsch und dann hört man aber nichts mehr. Und deshalb muss man da super vorsichtig sein und ja, was wenn?
Ja, und vor allem das, was du gerade schilderst, was oftmals auch so ist, dass alle erstmal in so einer Schockstarre kommen und keiner so schnell reagiert, ne? Also selbst auch das kann natürlich passieren. Und genau wie du richtig sagst, ist es eben lautlos. Ne? In so einer Situation, wenn das Gesicht mit Wasser benetzt wird, das Kind in so eine Wassernotsituation kommt, wird die Stimme von der Atmung überlagert. Das heißt, das Kind, auch wenn es schon sich anders äußern könnte, würde es das in dem Moment nicht tun, weil die Stimme einfach nicht primär genutzt werden kann, aufgrund, weil der Körper sich auf die Atmung fokussiert und so ein Kind eben innerhalb von 20 Sekunden lautlos dann einfach untergeht. Ne? Das ist schon wirklich heftig.
Gruselig,
gerade wenn man dann,
ja,
wenn man vor allen Dingen auch daran denkt, gerade auch an dann doch die kleinen Kinder, die schon laufen können. Und wie du eben auch sagst, es ist eine Party, alle verlassen sich aufeinander. Genau, dieses ist total super, dass ihr gesagt habt, so da steht einer wirklich und ist damit sozusagen beauftragt und dass man sich abwechselt, das ist so wichtig. Aber oftmals ist es halt eben so, dass alle denken, der andere guckt schon.
Da sind ja so viele, ne? Hier sind ja so viele Leute, da passiert nichts.
Und so ist es tatsächlich ja auch in den Freibädern, Schwimmbädern und so, dass die Kinder in so einer Menge tatsächlich in eine Wassernotsituation kommen und untergehen. Aber, und das finde ich ganz wichtig nochmal zu sagen, weil du jetzt sagtest, ja, jetzt kommt der Sommer und so, bei Ertrinkungsunfällen, gerade wenn es um die kleinsten Kinder geht, denken wir ja nicht nur irgendwie an den See oder an die Elbe hier bei mir in Hamburg oder wie auch immer, sondern es geht ja auch um die Badewanne zu Hause. Ne? Also die Situation, das Gute ist, du als Hebamme wirst ja immer am Anfang wahrscheinlich das erste Mal baden und so weiter mit den Eltern zusammen machen. Und
richtig,
da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten mit Babywanne, Eimer oder wie auch immer, Waschbecken oder so. Da kann natürlich noch nicht so furchtbar viel zum Glück passieren, weil die Eltern das Kind gut im Griff dann eben den ja sicherlich erklärst, dann eben auch haben.
Genau.
Aber klar, wenn die Kinder größer werden und dann manchmal die Idee genommen wird, das Kind kann ja mal in die Badewanne, das ist die sicherste Option natürlich immer zu sagen, man geht zusammen mit dem Kind in die Badewanne, ne, und hat das so zwischen den Beinen zum Beispiel liegen oder sitzen. Aber wenn das Kind alleine in die Wanne zum Beispiel legt oder auch Kinder, die anfangen mobil zu werden und in die Badewanne reinkrabbeln können, also rüber und rein, da reicht halt wirklich schon ein bisschen Wasser aus. Das Kind kommt in diese Wassernotsituation, kommt in so eine Schockstarre und kann sich natürlich auch von der Entwicklung her noch gar nicht mit den Händen abstützen, dass es sich selber aus der Situation dann befreit. Und dann würde das Kind eben in dem Moment eben auch ersticken bzw. ertrinken. Die kleineren Kinder, und da muss man ganz klar sagen, nicht alle haben den Atemschutzreflex, dass eben sich die Stimmritze reflektorisch verschließt, wenn das Gesicht mit Wasser bedeckt wird. Aber da wäre es halt in dem Moment so, dass das Kind wirklich dann aufhören würde zu atmen, also quasi erstickt. Durch die Erstickung, durch den Sauerstoffmangel, der dabei geschieht, das Kind entspannt, die Stimmritze sich öffnet, das Wasser in die weiteren Atemwege gelangt und das Kind ertrinkt. Also ich meine, beides möchte man nicht erleben.
Ja.
Aber das heißt, wenn ich sowas sehe, ist natürlich das allererste, das Kind in dem Moment rauszunehmen, hochzunehmen, zu hoffen, dass es bei Bewusstsein ist, hustet, mit Husten unterstützen, gucken, wie verhält sich das Kind danach. Und wenn es jetzt natürlich ein öffentliches Gewässer ist, ein See oder sonstiges, da spielt natürlich die Wassertemperatur auch nochmal eine Rolle. Das heißt, in dem Moment dran denken, okay, dass ich ziehe das Kind da raus, das ist klitschnass, natürlich sofort aus der Kleidung raus, das Kind warm halten, eigene Körperwärme geben und dann eben im ersten Lebensjahr großzügig tatsächlich und je nachdem, wie das Kind natürlich drauf ist, wenn es auffällig ist, Bewusstseinseintrübung und so weiter, Notruf absetzen. Wenn es noch gut drauf ist, auf mich ganz normal wirkt und am Weinen vielleicht nur ist, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich fahre jetzt selber noch in die Klinik. Aber Unterkühlungszeichen sollte man nicht unterschätzen. Die Kinder rauschen ja so schnell mit der Temperatur runter, weil sie einfach die noch selber gar nicht so gut halten können wie ein erwachsener oder großer Mensch. Ne? Also ja, und wichtigste Prävention, immer, immer dabei bleiben, wenn ja das Kind mit Wasser in Kontakt ist oder am oder im Wasser oder wie auch immer, immer einer Reichweite, sagt man immer, eine Unterarmlänge vom Kind entfernt sein, dass man direkt eingreifen kann.
Da finde ich es auch wichtig, nochmal zu sagen, dass alle Schwimmhilfen wirklich nur Hilfen sind und niemals dafür da sind, dass ein Kind da alleine drin sein kann, weil das kippt um und dann ist das...
Total.
Und das ist auch wieder falsch rum unter Wasser.
Total. Und warum ich immer wieder sage, Schwimmhilfe, das suggeriert uns Eltern und betreuenden Personen eine Sicherheit, dass man dann total entspannt ist, ach, das hat ja Schwimmflügelchen an und keine Ahnung was. Nee, das ist es eben nicht, ne? Genau, ja.
Ja. Ho, das sind alles ganz schöne Klopper, ne?
Ja, ich sage im Kurs auch immer, es tut mir leid, die Themen werden leider nicht schöner. Ich mache es ja gerne. Ich versuche es ja immer schon ein bisschen freundlich zu gestalten, aber sie sind halt eben alle so wichtig. Und man erfährt natürlich in so einem Erste-Hilfe am Säugling- und Kleinkindkurs noch viel, 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 viel mehr.
Genau. Und man kommt in so eine Handlungssicherheit, ne? Das finde ich irgendwie wichtig, dass man einfach weiß, okay, je öfter man sowas macht, je öfter man sowas hört, umso mehr ist man dann einfach schnell dabei.
Ja. Auffrischen und so weiter. Und wir haben nicht umsonst ein Handout, das sind, glaube ich, mittlerweile 38 Seiten, wo noch ganz viele weitere Themen irgendwie dabei sind, wo einfach die Eltern nochmal ganz viel nachlesen können. Ne? Ja.
Richtig gut. Also, ich empfehle den Eltern auch immer, so einen Erste-Hilfe-Kurs für Minis zu besuchen, einfach weil es einem erstens mal hilft, so eine Fälle zu verhindern und dann einem eben Sicherheit gibt, wenn doch was passiert. Und du hast gerade schon angedeutet, ne, dass du da so ein tolles Angebot hast. Ich habe es auch schon gesagt. Erzähl doch noch mal ganz kurz, also man kann live bei dir in Hamburg die Kurse besuchen oder auch online?
Auch online, genau, ja, im Streaming-Kurs. Da haben wir so einen Mitschnitt, den man sich runterladen kann, 6 Monate Zeit, flexibel sich angucken kann. Gibt auch das Handout dazu. Kommt immer ganz oft die Frage, ja, aber ist denn das eigentlich so sinnvoll, sowas, wo man eben auch an Simulationspuppen übt, online zu machen? Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt, das an den Puppen wirklich sehr genau und sehr detailgetreu wirklich zu zeigen, dass man das sehr, sehr gut mitnehmen kann. Oder was eben super gerne gebucht wird, sind so die Zuhause-Kurse. Ne? Und da komme ich auch für Vorträge auch mal aus Hamburg raus. Manche buchen dann irgendwie von weiter und sagen, ach, komm doch mal hierher. Mache ich auch gerne und möglich. Dieses in den 4 Wänden ist natürlich auch immer besonders schön mit einer Gruppe, die man selber zusammenstellen kann mit den Großeltern, Freunden. So ein bisschen die andere Tupper-Party sozusagen, ne? Dass man das dann eben so ein bisschen dazu macht. Ja, das macht mir auch persönlich sehr, sehr viel Spaß.
Ja,
und so haben wir einige Produkte und Kurse sozusagen im Angebot. Alles, was so um die Kindergesundheit geht. Ja, das ist so Lütt und Safe, klein und sicher.
Mhm. Ja, also das verlinken wir euch natürlich auch. Sowohl das Angebot, also die Seite von Lütt und Safe, als auch deinen Instagram-Account, damit man da einfach dich finden kann. Apropos finden, also wenn jetzt jemand nicht in Hamburg ist und aber trotzdem einen Kurs machen möchte in Präsenz, wie findet man denn einen guten Erste-Hilfe-Kurs für Babys? Also gibt es da ein Gütesiegel oder so?
Nee, nicht wirklich. Bei uns sind es viel die Kinderärzte, wo ich sehr dankbar für bin. Die machen viel Support für unsere Kurse, einfach weil wir sehr eng im Netzwerk miteinander sind und im Austausch sind. Mhm. Bei uns ist zum Beispiel ein Oberarzt hier aus dem Universitätsklinikum Eppendorf, der die Konzeptprüfung gemacht hat und so.
Toll.
Da kann man natürlich dann auch mal sehen, aha, was ist da für eine Expertise dahinter.
Mhm.
Aber so ein richtig Gütesiegel, nee. Also glaube ich, ist dann so ein bisschen der Sympathiefaktor vielleicht, der dann da zählt, wenn man eine Seite anguckt.
Also müsst ihr bei Juliane machen, was anderes gibt es nicht.
Auf jeden Fall natürlich nur. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich würde immer, also Mundpropaganda ist mir das Wichtigste natürlich, dass man da einfach sich so ein bisschen umhört. Und die Infos kriegt man ja zum Beispiel auch von der Hebamme, die hat bestimmten Kontakt. Oder in den umliegenden Hebammenpraxen finden Kurse statt. In den Geburtskliniken haben die auch oftmals Flyer da liegen. Also da kann man, glaube ich, schon schauen, wo man einen guten Kurs dann eben auch für sich findet, der passend ist und ja, vom Ort her eben auch passend für einen ist.
Ja, super. Okay. Sonst frage ich ja immer noch nach einem Mitbringsel, aber du hast ja hier schon so ganz tolle Sachen mitgebracht. Deine Klöterbox da mit den ganzen Dingen.
Ja.
Deine Klorolle, wo man gucken kann, wie groß dürfen die Sachen sein, die rumliegen. Und die Spritze, mit der man das Insektengift so ein bisschen aus der Haut ziehen kann. Ich würde davon auch nochmal Fotos machen und euch auch in die Instagram-Story packen, damit ihr euch das nochmal angucken könnt.
Genau, super. Viele fragen immer, wann ist so ein Kurs eigentlich sinnvoll zu machen? Ich finde es schon empfehlenswert, schon in der Schwangerschaft so einen Kurs zu machen. Viele kommen tatsächlich nochmal wieder, wenn die Kinder einfach mobiler werden, andere Unfallgefahren, der Aktionsradius sich nochmal verändert.
Ja, total. Was waren bei uns da Themen? Ein Freund von meiner Tochter hat sich eine Murmel in die Nase gesteckt. Ne? Wie geht man dann damit? Einfach so. Insofern ist das echt immer gut, das immer mal wieder aufzufrischen. Mensch, vielen lieben Dank, liebe Juliane, dass du uns heute so viele tolle Tipps gegeben hast, wie man mit Unfällen und schwierigen Situationen umgeht und wie man seinem Baby dann gut helfen kann. Letztendlich sind so schlimme Sachen ja doch recht selten, aber deshalb ist man eben auch nicht routiniert und deshalb ist es gut, das immer wieder aufzufrischen, weil man kann ganz viel tun. Aber natürlich muss man sich nach der ganzen Beschäftigung mit all den schlimmen Eventualitäten dann auch wieder ein bisschen locker machen und sagen so, irgendwie Gefahr erkannt, ja. Gefahr gebannt, alles wird gut.
Toll.
Ich danke dir.
Schön, dass ich da sein durfte. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Vielen Dank dir. Und ja, das war der Geburtskanal. Und damit verabschiede ich mich auch bei euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.